SRF 2 Kultur.
Das ist die Passage mit dem Feature. Wo man singt, so sagt man, da lass dich ruhig nieder. Böse Menschen kennen keine Lieder. Ist dem wirklich so? Ist Musik wirklich so schön und gut, wie es gerne von ihr behauptet wird? Eine Frage, die Feature-Autor Benjamin Herzog hat auf Erkundungsreise gehen lassen. Eine Reise durch die Jahrhunderte und durch die unterschiedlichsten Musikstile abendländischer Kultur. Immer auf der Suche nach dem Bösen, das vielfältigen Wandlungen unterliegt.
Ja, doch, ich habe es sehr genossen. Was mir aufgefallen ist, sind die, sagen wir, spannungsreichen Harmonien darin, die mich durchaus auch an gewisse Heavy-Metal-Lieder erinnern. Ich fühle mich nicht negativ dabei, nein, überhaupt nicht. Eher gemütlich.
Nicht nur schön und gut. Kann Musik auch böse sein? Feature von Benjamin Herzog.
Das ist fast wie eine Allegorie. Wir haben ein Instrument, das eigentlich von der Kirche die Lizenz bekommt, dadurch, dass es verbunden ist mit all dem, was in der Kirche erlaubt ist und entwickelt wurde. Monochord, die Orgel oder die Technik der Orgel. Und die Fiedel, die zumindest also für die Gesangsbegleitung an den Höfen und auch für spätere geistliche Gesänge gerne benutzt wird. Und dann fällt es bis zum 15. Jahrhundert in der Gunst ab, bis es mit den blinden Bettlern und den Bauern und so weiter assoziiert wird. Also haben wir im Grunde hier den Luzifer.
Du hast mich in den Keller gesteckt. Du sagtest zwar Fundament, aber weil ich das Wort nicht verstand, wurde daraus der Keller. In den Keller musste ich, dein Klavierschüler. Und dort bin ich geblieben.
Die Situation ist verloren, da ist nichts mehr zu retten.
Der Exzess, der im Alltag vielleicht nicht möglich ist.
Wir haben alle ein Zimmer in unserem Persönlichkeitshaus, wo diese Gefühle wohnen.
Es kann ja der Teufel durch den Spielmann diese Töne in die Ohren der Menschen bringen. Das habe ich auch hier bei Hammerstein noch mal sehr schön erklärt gesehen, dass gerade die Blasinstrumente tendenziell eher in die Teufelsschachtel kommen. Man kann es nie absolut sagen. Wir finden ja immer Beispiele von allem überall, je nach Kontext. Wir finden Engeldarstellungen mit Blasinstrumenten. Dann stehen die natürlich für was anderes, als wenn das Teufel spielen. Aber wir finden, wenn wir Höllendarstellungen haben und Teufel, häufiger die Blasinstrumente als andere Instrumente, als zum Beispiel Saiten-, Streich- oder Zupfinstrumente. Und ich glaube, dass bei den Blasinstrumenten vielleicht noch dazu kommt, dass die Möglichkeit dazu zu singen im Grunde schon ausgeschlossen wird. Der Mund ist beschäftigt mit dem Instrument und kann nicht auch noch Worte sprechen oder singen, nicht dazu rezitieren. Und deswegen wird sicher auch ein David nie mit einer Flöte dargestellt, sondern mit einem Psalter, zu dem er dann die Psalmen singen kann.
Marc Levon, Musiker.
Thank you.
Das Konzert fand ja einerseits anlässlich des bevorstehenden Geburtstags von Adolf Hitler statt. Gleichzeitig ist es natürlich ein in die nationalsozialistische Propaganda einzuordnendes Konzert, in dem an dieser Stelle Beethoven und die 9. Sinfonie ganz explizit verbunden wurden mit der Feier von Adolf Hitlers Geburtstag und damit aber auch der Feier des Dritten Reiches als solchen. Ich glaube, es war 41-42. Das hat ja auch immerhin Furtwängler dirigiert, der abgesehen von politischen Implikationen kein schlechter Musiker war. Und das ist ja schon eine Zeit, in der auch das Dritte Reich als solches erkennbar war den Menschen und gleichzeitig Beethoven als der deutsche Komponist an dieser Stelle gefeiert wird und auch mit seiner Musik, ohne dass Beethoven darauf noch irgendwelchen Einfluss nehmen könnte, ein Staat und ein Regime gefeiert wird.
Katharina Wysocki, Musikwissenschaftlerin, Germanistin.
Ich würde auch zustimmen, dass im Dritten Reich diese Musik missbraucht wurde und zweckentfremdet wurde in dem Sinne, dass weder Beethoven noch irgendjemand anders sich diesen Zweck für diese Sinfonie vorgestellt hat. Und ich glaube, dass Musik, dadurch, dass die Musik immer einen sehr großen Anteil hat, der sich nicht in semantische, konkrete Dinge übersetzen lässt, nach meinem Empfinden die Widerständigkeit, die Musik gegen einen solchen Missbrauch aufbringen kann, geringer ist als der zum Beispiel von Literatur. Literatur zum Beispiel kann explizit politische Themen verhandeln und Musik kann das zumindest explizit nur, wenn sie auch einen Text verwendet. Und selbst wenn sie einen Text verwendet, bleibt immer noch ein großer Teil, der diesen Text auch kommentieren, verändern, einordnen kann, der sich der Wortsprache entzieht und wo wir im Bereich der Tonsprache sind. Kann im positiven Sinne Sachen ausdrücken und Sachen anrühren, die Sprache vielleicht nicht kann. Gleichzeitig kann Musik sich gegen andere Dinge schwerer erwehren. Nein, es ist nie zweimal dieselbe Musik. Musik geschieht ja immer in einer Situation, in einem Kontext. und ist zumindest nicht genau so zu wiederholen. Trotzdem wage ich zu bezweifeln, ob es eine fundamental andere Musik war, als wir sie heute hören würden, wenn wir in einen Konzertsaal gehen und die Neunte hören. Ich glaube, dass die musikalischen und auch inhaltlichen Strukturen in der Sinfonie, die angelegt sind, dort genauso oder ähnlich hörbar waren wie heute, nur dass der Rezensionskontext ein ganz anderer ist und deswegen vielleicht andere Aspekte dort gehört wurden und wahrgenommen wurden und auch wahrgenommen werden sollten, als das heute der Fall ist, wenn wir das in einem Konzert hören würden. Zum Beispiel gibt es ja diesen, also gerade im Schlusschor, diesen starken Aspekt der Freude und des Überschwänglichen. Gleichzeitig auch den Gedanken, dass das die ganze Welt erfassen soll. Verbrüderung kommt auch vor, was wir vielleicht heute und auch in der Europahymne eher als einen Aufruf zum Frieden verstehen würden. Wo in meiner Vorstellung aber im Dritten Reich dann eher die Vergemeinschaftung, die Ekstase, das Gefühl der Zusammengehörigkeit im Vordergrund stand und sich dieser Aspekt der Verbrüderung dann vielleicht nur auf die Deutschen bezogen hat und nicht, wie das in einer heutigen Vorstellung wäre, auf die Menschheit an sich und wie es vielleicht auch in der Vorstellung von Schiller war.
Die Musik ist ein Haus, sagtest du. Auch das Klavierspielen. Und wie jedes Haus braucht es ein gutes Fundament oder eben einen Keller. Ich sollte im Keller anfangen, lernen, wo das Fis ist auf dem Klavier, wie man verschieden lange Noten spielen kann, gleichzeitig, lernen, was eine punktierte Viertel ist. Ich begriff es nicht. Ich machte alles falsch. Und das machte dir Schmerzen.
Suchen. Und dann denkt man, er hat es gefunden. Oder er findet was. Und dann geht es wieder ins Suchen. Und dann geht's. Also, ich habe so Winterreisen-Assoziationen gehabt. Leiermann, diese Welt. Suchen und du weißt gar nicht, was er sucht. Und stirbt am Schluss im Schnee.
Gerade da, wo es nicht mehr darum geht, einen Text durch Musik zu vermitteln oder die Musik dazu dient, einen Text noch zu erhöhen oder rhetorisch zu verstärken, sondern reine Instrumentalmusik zu hören ist, also Emotionen transportiert werden ohne Worte, ohne Erklärung dabei, ja, da wird suspekt. Weil man es nicht genau sagen kann, wo kommt das her? Es kann ja auch ein anderes Gemüt spielen. Es kann ja der Teufel durch den Spielmann diese Töne in die Ohren der Menschen bringen. Also durch wen wird das gesteuert? Wo kommt die Emotion her, die ausgelöst wird durch die Musik? Und das ist, ja, suspekt. Backen werden aufgeblasen, all das kommt ja auch oft dazu, also jetzt bei Batiste nicht so sehr, aber je nach Spieler, ja, das stimmt schon, das Gesicht kann grotesker werden durch Blasinstrumente, bei denen man einen ordentlichen Druck aufbauen muss. Das gleiche gilt natürlich für Schalmeien und solche Blasinstrumente. Wenn es darum geht, Symbolik zu finden für die Kunst oder als Gleichnis in der Predigt am Sonntag oder so etwas, dann fällt es natürlich leicht, da ein Vergleich herzustellen und die Instrumente in diese Richtung zu rücken. Außerdem, wie Batiste auch schon gesagt hatte, ist es mit Tanzmusik verbunden und dann hat es eine bestimmte Funktion und kann, und gerade beim Tanz, heute wie damals, kann eins zum anderen führen.
Musik kann Teil der sogenannten weißen Folter sein, das heißt Folter, die keine physischen Spuren hinterlässt. Und da Folter nach allen internationalen Konventionen verboten ist, ist das sozusagen ein attraktiver Weg, wenn jemand denn gerne jemanden foltern möchte, sogenannte weiße Folter anzuwenden. Und es gibt auf jeden Fall bestätigte Berichte darüber, dass in US-amerikanischen Gefangenen Situationen Menschen mit Musik gefoltert wurden. Das heißt, dass entweder sehr laute Musik gespielt wird oder Musik über einen langen Zeitraum gespielt wird, was auch eine körperliche und aber auch geistige Belastung dann für die Gefolterten darstellt. Und auch die Dimension, dass Musik gespielt wird, die potenziell die Gefolterten beleidigen oder durch ihren Inhalt oder die Art der Musik noch zusätzlich belasten könnte. Da ist mir bekannt, dass zum Beispiel Muslimen US-amerikanische Musik vorgespielt wurde mit der mehr oder weniger verrückten Idee dahinter, dass diese Musik diese Menschen nun besonders beleidigen könnte. Das halte ich für fraglich, aber das war die sozusagen mitgelieferte Erklärung. Ich habe ein anderes Beispiel aus dem Irakkrieg. So Stoßtruppen der US-amerikanischen Armee sind bestimmte Gebiete vorgestoßen. Also diese Operation hieß Thunder Run, das ist vielleicht einigen bekannt. Und haben dabei über Lautsprecher Musik abgespielt, die sowohl für sich selbst als auch für eventuell positionierte Gegner hörbar waren. Und da wird es wiederum spannend, welche Musik da ausgewählt wurde, weil da unter anderem der Ritter Walküren gespielt wurde, der sowieso ja emblematisch mit kriegerischen Szenen verbunden ist. Und das finde ich aber nochmal einen spannenden Moment, wie Menschen darauf kommen, in dieser Situation überhaupt Musik zu spielen und dann auf eine bestimmte Musikauswahl kommen. Also Soldaten wurden dazu interviewt. Und nach eigener Aussage war diese Musikauswahl eher zufällig. Ich würde das aber in Frage stellen, sondern würde sagen, vielleicht war sie unbewusst, aber sie war nicht unbedingt zufällig.
Ich habe mir überlegt, vielleicht, ich bin nicht sicher, ob das Böse wirklich so nützlich ist jetzt für Heavy Metal, dieser Terminus. Weil wer sagt, was böse ist und was gut?
Its number is 666.
I left alone, my mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind.
Sagen wir, im Leben des Menschen gibt es kontrollierbare Bereiche, der Alltag, wann wir aufstehen wollen, solche Dinge, und unkontrollierbare. Das wären starke Emotionen oder eben Tod, Krankheiten, Not, Krieg, solche Dinge. Und meines Erachtens beschäftigt sich Heavy Metal eben genau mit diesen unkontrollierbaren Dingen.
Anna Höpflinger, Religionswissenschaftlerin.
Wenn man den Text von Number of the Beast genau anschaut, ist vielleicht nicht der Teufel gemeint, sondern es ist ein Zitat aus Offenbarung 13, wo diese Zahl 666 vorkommt und die wird dort etwas offen gelassen. Es ist nicht ganz klar, wer gemeint ist.
In the night, the fires are burning bright, the ritual has begun, Satan's work is done.
diese Idee gab es schon in den 50er Jahren beim Rock'n'Roll, also dass die Eltern gesagt haben, gefährliche Musik, es gibt so eine Wellenbewegung, dann kam es in den 60er, 70er Jahren wieder, in den 80er Jahren besonders in den USA gegen Heavy Metal, so eine Hysterie der Eltern, die eben diese Musik als böse angeschaut haben und als problematisch. Aber meines Erachtens wäre es wahrscheinlich nützlicher, mal genauer hinzusehen. Dieses Beispiel, das gehört in den Bereich Black Metal. Das ist jetzt eine sehr extreme Spielart des Heavy Metal. Ich habe sehr viel Forschung gemacht in der Schweizer Black Metal-Szene und bisher konnte ich eigentlich nicht wirklich eine Gefahr feststellen, die von dieser Musik ausgeht. Es ist auch hier eine Ebene, die das Unkontrollierbare thematisiert. Also der Exzess, der im Alltag vielleicht nicht möglich ist. Ekstase durch Headbanging, diese bestimmte Art von Tanz, durch die starke Lautstärke der Musik, durch Alkoholkonsum. Und solche Dinge, die können vielleicht dann auch ausgelebt werden in diesem Sonderbereich. Religion ist unkontrollierbar oder Gott ist unkontrollierbar, jetzt aus einer christlichen Sicht. Man kann Götter vielleicht versuchen zu bestechen mit Gebeten oder so, aber so richtig funktioniert es nicht. Und das ist auch ein Themenbereich, der dann sehr hineinkommen kann. Ich finde, das ist eines der interessantesten Aspekte des Heavy Metal wahrscheinlich, der christliche Heavy Metal, weil von der ganzen Ästhetik des Auftretens, eben der Ekstase, ist es sehr ähnlich wie auch der antichristliche Heavy Metal. Und ich würde es wiederum so erklären mit diesem Unkontrollierbaren, das ein wenig Teil ist dieses Heavy Metal. It's time to enrage! Get enraged! In vielen Religionen spielt Musik eine sehr wichtige Rolle. Also vielleicht die Reformation, die ursprünglich ist so eine Möglichkeit, Musik auszugrenzen. Aber sonst ist immer wieder die Musik sehr wichtig, und zwar auch die ekstatischen Formen der Musik. Also das sieht man bei indigenen Kulturen, aber durchaus zum Beispiel im katholischen Christentum. Es gibt durchaus auch Leute, die hier eine stärkere Verbindung ziehen und die Musik selber als eine Möglichkeit darstellen, um etwas Spirituelles zu erfahren. Eben genauso etwas, eine Anderswelt, ein Gegenbeispiel zur normalen Welt oder starke Emotionen, etwas, das in diese Richtung geht. Also es gab in diesem, vor allem Black-Metal-Bereich, es kamen Morde vor, es gab Kirchenbrandstiftungen, es gab auch in der Schweiz Friedhofsschändungen, 2001 in Luzern. Also, und das sind natürlich schon Dinge, die nicht passieren sollten. Die Frage ist nun, welche Rolle spielt die Musik dabei? Oder ist es mehr die Verbindung zwischen Musik, einer bestimmten Weltanschauung, einer bestimmten Art des Lebens und Provokation, eben vielleicht Drogenkonsum, solche Dinge? Ich würde eher dafür plädieren, es wirklich kontextualisieren und Verbindungen zu sehen und nicht einfach Musik zu verurteilen. Musik ist einfach eine Kommunikationsform des Menschen. die ist per se mal neutral, so wie die Sprache. Und natürlich kann man Sprache dazu verwenden, um etwas Negatives auszudrücken oder um etwas Positives oder etwas Beschreibendes. Und auch in Heavy Metal geht es in die Richtung. Wobei natürlich schon die Tendenz, sagen wir, negativ gewertete Größen zu thematisieren da ist.
Das Musikhaus. Ich stellte es mir als ein Haus vor, voller glänzender Töne, so schön, wie die anderen sie spielen konnten. Du, die oben im Musikhaus. Ich war unten. Ich malte dir vor der Klavierstunde ein solches Haus mit meinen Filzstiften. Alles golden, rote Teppiche, warmes, gelbes Licht, oben. Der Keller schwarz, braun. So wie mein Klavierspiel.
Da wirst du gesund von solcher Musik. Es öffnet dir das Herz. Diese Musik öffnet, glaube ich, das Herz. Und wenn man das ganz wörtlich nimmt, wenn man sich beim Musik hören beobachtet, dann gibt es Musik, natürlich, die die Muskeln entspannt, die das Herz öffnet, die ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Und es gibt Musik, die dich auch verschließt. Die muss deswegen nicht böse sein, aber wo die Muskeln sich anspannen, wo man in einer Art Abwehrstellung gibt. Ich finde diese Polarität zwischen Musik, die sich öffnet, und Musik, die einen eher verschließt, wenn auch unter Umständen auf eine ganz tolle Art, findet man bei Bach sehr viel. Also mir fiel Jesu meine Freude ein. Der Choral. Wunderbar, du öffnest dich, es ist ganz weich, es ist eine wunderbare Musik, überschaubar, gradtaktig.
Dagmar Hoffmann-Axthelm, Musikwissenschaftlerin, Psychotherapeutin.
Dann Chor 5, trotz dem alten Drachen, trotz wilden Bassvokalisen mit plakativer Akkordik. Und du als Hörer stößt dich ein bisschen zurück. Ich weiß gar nicht, ob man von böser Musik sprechen kann, aber wenn Leute von böser Musik sprechen, was man im Mittelalter getan hat, was sogar schon Platon getan hat, oder von schlechter Musik, dann ist es immer moralisch konnotiert. Im Staat, also in der Politeia, dem Dialog von Platon, sagt Sokrates explizit, Musik ist das wichtigste Erziehungsinstrument für einen ganz jungen Menschen. hört er die richtige Musik mit dem richtigen Rhythmus, mit den richtigen Tonarten, dann wird es ein guter Mensch werden, er wird sozial offen sein, er wird sich für das Gute und Schöne, was ja das antike Ideal war, einsetzen. Hingegen, wenn er Musik mit den falschen Tonarten, mixolydisch, hört und den falschen Musikinstrumenten, zum Beispiel mit Blasinstrumenten, dann kann es sein, dass der Charakter dieses Menschen in Richtung Laszivität und Unordnung und Verantwortungslosigkeit sich entwickelt. Also im Mittelalter hätte man sicher gesagt, Techno, dass man Drogen einwirft, sich wild um den eigenen Verstand tanzt und das Ziel ist, die eigene Verantwortung zu vergessen und sich die Sinne betäubt, die Ohren und sicher auch den Körper, die Muskulatur, hätte man sicher im Mittelalter böse Musik gefunden. Solange die Musik eingebunden war in religiöse Grundvorstellungen von Gut und Böse, war es ganz klar, was gute und schlechte Musik ist, gute und böse Musik ist. Heute würde ich mich da nicht mehr wagen, darüber zu äußern. Das ist eine Sache von Klangfarben, von Rhythmus hauptsächlich, dass die Tief, Platon sagt schon mit Recht, Musik dringt von allen Künsten am tiefsten in die Seele ein. Wir sind alle fasziniert, auch ein Stück weit vom Bösen, vom Dunklen. Wir haben alle ein Zimmer in unserem Persönlichkeitshaus, wo diese Gefühle wohnen. Und die werden nicht so oft abgerufen. Gemeint sind die Geistervariationen, das letzte verbürgte Werk von Robert Schumann. Dieses Werk ist deswegen so berührend, weil wir genauestens Bescheid wissen oder zumindest genauestens Bescheid zu wissen meinen, unter welchen fürchterlichen Umständen es entstanden ist. Es entstand mitten in der schlimmsten Krise und letzten Krise, die Schumann noch außerhalb der Klinik ereilt hat. Er lag nächtelang im Bett und auch tagelang im Bett, hatte Gehörshalluzinationen, wahnsinnige Kopfschmerzen, es schrie und dröhnte in seinem Kopf. Er fühlte sich von Dämonen verfolgt, er fühlte sich von Teufeln verfolgt. Und dann plötzlich war er wieder ganz ruhig und schaute selig nach oben und hörte Engelsstimmen. Und aus dieser Polarität heraus sagte er zu Clara, die Engel haben mir ein Thema gebracht. Und es war das Thema der Geistervariation. Er hatte offenbar vergessen, dass er ein paar Monate vorher genau dieses Thema, den Themenkopf, für den langsamen Satz seines Violinkonzertes benutzt hat. Und dass er früher schon mal erwähnt hatte, Schubert, er war ja ein riesiger Schubert-Fan, Schubert hätte ihm dieses Thema geschickt. Jetzt waren, im aktuellen Zusammenhang waren es die Engel. Und er komponierte dieses Thema mitsamt seinen 5 Variationen, ganz für mein Gefühl zu Herzen gehende Musik, eine Art Choralbearbeitung. Die letzte Variation, da ist das Thema wie ausgelöscht, es sind nur noch sehr diffuse 16-Bewegungen, ganz merkwürdig. Jedenfalls, als er schrieb diese Variationen ins Reine und in der 5. Variation brach er ab und ohne Mantel, ohne Hut, es war Februar, lief er los, keiner war im Zimmer und versuchte sich im Reim zu ertränken. Also ganz schlimmer Suizidversuch. Er wurde bekanntlich von Fischern aus dem Fluss rausgefischt, wieder nach Hause gebracht und schrieb dann noch die Variation zu Ende ins Reine. Es war ihm also total wichtig, dass das Stück erhalten bleibt. Und ist dann freiwillig in die Klinik gegangen, aus der er nicht mehr rausgekommen ist. Dieses Stück hat eine sehr, sehr seltsame Rezeption. Die Nachlassverwalter Clara Schumann, Josef Joachim und Johannes Brahms haben das Stück nicht in die Gesamtausgabe aufgenommen. Brahms kam dann aber auf die Idee, schon als älterer Mann, als er den letzten Band der Gesamtausgabe betreute, es als Schlusspunkt sozusagen, das Thema zu setzen. Und hat dann seinerseits 4-händige Klaviervariationen darüber geschrieben. Aber niemand wollte die Variation haben. Und selbst als sie dann in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts gedruckt wurden, hat sich kaum je jemand gefunden, der diese Musik spielen wollte. Und jetzt, nach dem Jahr 2000, plötzlich ist wie wenn da eine Tür sich geöffnet hätte für diese Art von Stimmung. Ich meine, diese zögerliche Rezeption hat damit zu tun, dass Schumann in ein anderes Persönlichkeitszimmer leuchtet, das wir alle haben, das wir aber tief, tief verdrängen, nämlich dass wir sterben müssen, dass wir Angst haben vor dem Sterben, dass wir Hoffnung haben, das himmlische Thema, auf eine Heimat, wenn wir durch die enge Pforte gegangen sind, dass wir es aber nicht wissen und dass wir vielleicht abstürzen ins Nichts. Und ich meine, Schumann hat das formuliert.
Ödes Rumklimpern. So übte ich zu Hause. Wochenlang dasselbe Stück. Wenn es einmal eine Sonate war, holperte sie, blieb grau und dumpf. Keine Musik war das wie die der anderen. Musik, die blühte, die schön war. Ja, das konnte sie nämlich sein. Schön, das wusste ich. Die anderen spielten schön. Sie waren gut, bekamen Lob und machten Freude. Ich beneidete sie, ich hasste sie. Und ich hasste mein Klavier, hasste die Musik. Der Musik war das egal. Sie blieb kalt und schwarz.
Also das Lied klingt in der Tat, also erstmal, ich glaube, nach relativ schlechter Qualität, auch also nach schlechtem Hardrock. Und es geht inhaltlich darum, Europa, Jugendrevolution, dass sozusagen Jugend aufgerufen wird, sich gegen diese schlechte Situation in Europa zu erheben und eine bessere Welt zu schaffen.
Britta Sveers, Musikwissenschaftlerin.
Gemeinsam machen wir uns frei. Europa, Jugend,
das Ganze klingt auch zum ersten Hören hin nicht unbedingt besonders gefährlich. Wenn man allerdings weiß, worum es doppelbödig wirklich geht, dann sieht das Ganze, glaube ich, etwas anders aus. Weil diese Band sehr stark mit der Neuen Rechten verbunden ist. Und das ist eine Art übergreifende, ja, rechtsextreme europäische Organisation.
Für Profit und ihren Herrschaftswahn haben sie die Völker verkauft. Unsere Väter.
Es geht indirekt darum, also um einen Aufruf gegen die etablierten demokratischen Kulturen gegen anzugehen und da eine neue Struktur zu schaffen.
Gemeinsam machen wir uns frei. Europa, Jugend, Revolution.
Solches Material würde, wenn explizit rechtsextreme Inhalte drauf wären, sofort verboten werden vom Verfassungsschutz. Man muss sich das heutzutage auch so vorstellen, dass die rechtsextremen Parteien sehr gute Juristen haben. Das heißt, die Texte sind alle vorher überprüft worden, ob sie Gefahr laufen, verboten zu werden oder nicht. Und dieses Stück kann mit normalen, legalen Mitteln nicht verboten werden. Das Perfide oder das Schwierige an dem Material ist, dass sie das nicht mehr eindeutig erkennen können. Also zum Beispiel auf der Schulhof-CD sind diverse Stücke, die sehr stark nach der Liedermacher-Szene klingen.
Es ist Zeit zu rebellieren, es ist Zeit, um aufzustehen, denn den Missstand in meinem Lande will ich nicht länger mit ansehen.
Auch hier haben wir eigentlich diese Situation, dass die Musik eine Verstärkung der Inhalte darstellt, das heißt also Eingängigkeit der Begleitung und so weiter, auch Kreation einer bestimmten Stimmung, einer bestimmten Atmosphäre, also einer sehr sentimentalen Atmosphäre, wodurch natürlich der Text nochmal intensiver wird.
Deshalb steh auf, du deutsches Volk.
Musik ist eigentlich selten wirklich sehr eindeutig. Wenn Sie an diese populären Veröffentlichungen von Musikermedizin denken, das heißt also Bach hilft gegen das und Mozart gegen das und das, Sie können eigentlich ein Stück mit der Wirkung niemals eindeutig festmachen. Das verändert sich halt immer flexibel.
Es ist Zeit, endlich zu
Ich glaube, Musik per se als böse zu bezeichnen, finde ich relativ schwierig. Es ist eher die Frage, was wird damit gemacht? Der deutsche Verfassungsschutz hat relativ klar herausgestellt, dass rechtsextreme Gewaltakte häufig vom Hören von Musik begleitet wurden. Also sprich, diese entsprechenden Hardrock, Heavy Metal oder wie auch immer Musik mit sehr klar hämmernden Rhythmen und so weiter. Und natürlich wird diese Musik dann auch in Verbindung mit Drogen, Alkohol und so weiter gehört. Aber man kann nicht ursächlich sagen, der und der Klang ist per se böse oder negativ. Einfach auch sehr schwierig zu sagen, dass es ganz eindeutig böse Musik und ganz eindeutig gute Musik gibt. Also auch die eindeutig gute Musik kann in eine böse Musik umschlagen. Die eindeutig gute Musik kann in eine böse Musik umschlagen.
Ich finde es schwer zu beschreiben, was passiert, aber ich habe vielleicht ein Bild dafür. Man guckt zum Beispiel in einen Abgrund, in dem all diese schrecklichen, negativ stimmenden Dinge versammelt sind, aber es spielt eben auch diese Musik, die das irgendwie verarbeitet.
Wir haben diese Familie mit Jack, Wendy, der Frau und dem Kind, dem kleinen Sohn Danny. Und die fahren in diesem Käfer hoch, in dieser wunderschönen Berglandschaft. Und man hat das Gefühl, das ist alles in Ordnung. Also rein von den Bildern her könnte man sich eigentlich nichts Schöneres vorstellen, als so ein Trip zu diesem Hotel. Und trotzdem ist für den Zuschauer klar, da ist etwas nicht in Ordnung.
Luigi Pecora und Stanley Kubricks Film The Shining.
Diese Szene entwickelt sich so weiter, dass ein Gespräch entsteht über Leute, die in einem Schneesturm gefangen waren und die sich gegenseitig aufessen mussten.
Mean they ate each other, huh?
They had to, in order to survive.
Jack, don't worry, Mom. I know all about cannibalism. I saw it on TV.
See? It's okay. You saw it on the television.
Jetzt haben wir diese Szene, wo der Sohn zu seinem Vater geht und probiert, die ganze Situation irgendwie noch zu retten. Es ist so ein letzter Versuch, aus dem ganzen Unheil herauszukommen, indem der Sohn mit seinem Vater spricht und versucht, bei ihm die Versicherung einzuholen, die Zusicherung, dass ihm nichts passieren wird, dass der Vater ihm nichts antun wird.
Dad?
What?
You would never hurt Mommy and me, would you?
What do you mean? Did your mother ever say that to you? That I would hurt you?
No, Dad.
You sure?
Yes, Dad.
I love you, Danny. I love you more than anything else in the whole world. I would never do anything to hurt you. Never. You know that, don't you?
Hmm? Yes, Dad.
So, man spürt schon die Angst, die da in Danny hochsteigt. Aber es ist trotzdem noch so in dieser Szene so ein letztes Maß an Familiarität und Zärtlichkeit vorhanden. Und die Musik drückt das auch sehr gut aus. Bartok, die Musik für Streichorchester, Schlagzeug und Celesta, der dritte Satz. Und der beginnt mit einem Xylophon-Einsatz. Die Musik ist sehr spärlich und mit vielen Pausen. Und Danny geht auf seinen Vater zu. Und in diesem Teil dominieren Streicherklänge, einem Umfang, Tonumfang, den wir uns auch noch gewöhnt sind. Und das passt sehr gut zu diesem Versuch, Vertrautheit zu schaffen. Im weiteren Verlauf der Szene spüren wir dann aber so einen Bruch. Danny probiert, diese Zusicherung einzuholen, dass alles okay ist. Und wir spüren aber beim Vater, dass da schon der Weg gebahnt ist in eine andere Richtung. Und Kubrick setzt da ganz gekonnt diese Musik ein. Wir hören dann die hohen Streichertöne und sowas Unheimliches und Ungemütliches. Und wir spüren, dass da diese Hoffnung verloren ist. Also die Situation ist verloren, da ist nichts mehr zu retten.
This hotel.
Yeah, I do.
Ich glaube nicht, dass die Musik selber böse wird. Bartok hat ja die Musik einfach nach seinem Gutdünken komponiert. Es ist eher die Situation, der treffende Einsatz innerhalb dieser Szene, der dazu führt, dass wir das als böse empfinden.
I wish we could stay here forever and ever.
Klar, ich denke, dass die neue, moderne, in Anführungszeichen moderne klassische Musik sich halt eignet, weil sie eben nicht althergebrachte Konnotationen mit sich bringt, sondern für die meisten Menschen, für die meisten Zuschauer auch etwas Neues bringt, das sie noch nicht kennen. Und durch diese nicht an tonale Systeme gebundene Qualität eignet sie sich sehr gut, um gewisse Emotionen und Eindrücke eben zu untermalen. Die Musik hat auch etwas sehr Schönes, etwas sehr Eindringliches. Ich finde es ein wunderbares Werk, sehr schön sich anzuhören. Und trotzdem glaube ich schon, dass da der Zeitgeist und auch vermutlich auch die persönlichen Umstände, persönlichen Vorlieben auch von Bartok aus diesem Stück herauszuhören sind. Es gibt Kompositionen von Penderecki, wo ich schon den Eindruck habe, dass sie auch für sich stehend recht bedrohlich wirken, einfach auch aufgrund der Art, wie die Instrumente eingesetzt werden. Die Extreme, verwenden ganz hohe Töne, ganz tiefe Töne, rhythmische Brüche, laut, leise und das alles in schneller Abfolge. Es gibt auch ein Stück von Penderecki, ich glaube, Utrinja 2, In diesem Stück, das wird vor allem gegen Ende des Films verwendet, wo der Horror noch gesteigert wird und ins Unermessliche geht, da hört man diese flüsternden Stimmen. Und das ist einfach schon von sich aus, finde ich, sehr unheimliches Stück. Und die Wirkung, wenn man sich das anhört, einfach nur so, auch ohne Film, funktioniert das in dieser Richtung.
Thank you.
Der Küchenchef ist zurückgekehrt in das Hotel und geht da durch diesen Gang. Man hört keine Musik, man hört das Pfeifen des Windes, des Schneesturms. Und plötzlich taucht aus dem Hintergrund Jack auf mit einer Axt in der Hand und schlägt ihm diese Axt mit voller Wucht ins Herz. Und der Küchenchef sofort tot. Und in dieser Szene, explosionsartig, setzt die Musik ein, dieses Utrenia 2 von Penderecki.
Hello? Anybody here?
Wochenlang dasselbe Stück. Schreib dir Fingersätze in die Noten, sagtest du. Eine Sonne bei den schönen Stellen, eine Blume. Ich hackte mit dem Bleistift in die Noten, bis sie Löcher hatten. Löcher, das konnte ich, das Dickerchen, das es nicht schafft, schön zu spielen, gut zu sein, so wie die Musik es wollte, so wie die anderen es konnten. Schöne, verdammte Musik. Du warst unerreichbar.
Lichtmomente, überraschende Dunkelheit, die wieder dazwischen kommt und irgendwie so ein Schwebezustand.
Ich hörte auf zu spielen. Das Klavier verschwand, die Klavierstunden, das Warten im dunklen Gang, dein Zuckerwasser. Keine Musik mehr, kein Hass, kein Schmerz. Das Kellergrau verschwand, die Löcher in den Noten. Ich war kein Idiot mehr, kein begriffsstutziges Dickerchen. Ich hatte mit meiner Liebe gebrochen, meiner Liebe zur Musik. Ich war leicht und frei. Angst vor Tönen? Nie mehr.
Nicht nur schön und gut. Kann Musik auch böse sein? Feature von Benjamin Herzog. Realisation Lukas Fretz. Redaktion Bernhard Senn. Eine Produktion von Radio SRF 2 Kultur 2014.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.